Auch ich möchte alle herzlich begrüßen. Ich freue mich, hier bei euch im Gottesdienst von der FEG Bülach zu sein. Und ich staune immer wieder, wenn ich so eine Gemeinde sehe, was Gemeinde ist. Ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Persönlichkeiten, ganz sicher. Unterschiedliche Hobbys, die jeder da hat. Unterschiedliche Musik, die wir hören. Und gleich gibt es etwas, das verbindend ist. Auf einer ganz tiefen Ebene. Dass wir erlebt haben, dass Jesus Christus, und ich habe das Kreuz an der Wand, das Tisch mit meinem Leben zu tun hat. Dass ich kann sagen, er soll der Sinn von meinem Leben sein. Und das verbindet einen wie zu einer Familie. Herzlich willkommen auch die, die das Gefühl haben, ich fühle mich aussen dran von dieser Familie. Oder die heute Morgen lang gerungen haben, ob sie wirklich kommen sollen. Vielleicht niedergeschlagen sind, weil sie Zweifel haben, Fragen, Sachen nicht verstehen. Oder es vielleicht einfach als Familienleben so ein Chaos war im Morgen, dass man denkt, jetzt soll ich noch kommen. Herzlich willkommen. Es ist ein Platz für all die Menschen. Wir alle brauchen den gleichen Jesus Christus und dürfen ihm begegnen. Es ist einfach eine Einladung, dass wir in dieser Haltung auch da sind. Sagen, Jesus, wenn ich jetzt hier da bin, ich möchte dir begegnen. Ich möchte hören, was du für mich parat hast. In dieser Haltung bin ich auch da, auch als Prediger. Eigentlich höre ich ja auch, ich rede halt während der Predigt, aber ich höre auch, was sagt Gott durch den Text, den wir anschauen. Ich bin auch schon da gewesen, wie angekündigt, am alten Ort und ich staune, was ihr da dürft haben. Es ist auch gerade ein super Tag natürlich, wenn das Licht einscheint, es ist offen und hell. Es freut mich, bekannte Gesichter zu sehen da. Jetzt, gerade als ich mich umgekehrt habe, habe ich ein paar noch gesehen und dachte, ja, wunderbar. Ich bin Pastor in der FEG Summiswald. Schon jetzt einige Jahre schon. Ich habe immer wieder mal einen Kanzeltausch gehabt in den letzten Jahren, aber immer ein bisschen mit einem grösseren Abstand. Und gewisse kennen mich, gewisse auch gar nicht. Das freut mich auch. Das heisst, die sind noch nicht schon ewig dabei. Auch, das ist ja ein schönes Zeichen. Ich bin aufgewachsen aber in Schaffhausen, darum rede ich nicht ganz wie im Emmental, falls ihr das merkt. So. Bin geheiratet mit der Katrin, die auch da ist, und wir haben 3 Kinder. Die jüngste ist jetzt 2 Monate alt, gerade noch nicht so lange auf die Welt gekommen. Wir haben gestern noch eine Hochzeit gehabt in Schaffhausen. Oder ich hatte eine Hochzeit in Schaffhausen, da haben wir jetzt sehr nahe gehabt, aber wir sind vielleicht gleich ein bisschen müde. Also falls ihr nachher ein Gespräch da, das ist nicht Unhöflichkeit, das ist einfach Menschlichkeit. Ein Herzensanliegen für euch den Text lesen ist etwas, was ich im Bund FEG mitleiten darf, ist die FEG Sommerbibelschule. Ich bin verantwortlich, zusammen mit 2 Pastoren, die noch mit mir im Team sind, ist eine Woche im Sommer, wo man kann als ganz normaler Mensch, man muss nicht irgendwie eine Vorbildung haben, kann ausgerüstet werden, im Vertrauen auf die Bibel gestärkt werden, darf mal eine Woche eintauchen in verschiedene Themen vom Glauben. Hat aber auch genug Luft, wenn immer nur am Morgen, sozusagen Unterricht, Luft für Diskussionen, man kann Fragen besprechen, wo man Berufung für sich kann klären kann, wo man kann Seelsorge in Anspruch nehmen kann. Herzliche Einladung in der 1. Augustwoche im Sommer. Und wir können da wirklich günstig anbieten für ein bisschen Jüngere im Massenlager oder Mehrbettzimmer. Kostet es 340 Franken, eine Woche Vollpension, inklusive Unterricht und alles. Also herzliche Einladung, ich würde denken, das wäre etwas. Wir dürfen es jetzt zum zweiten Mal durchführen. Es hat draussen Flyer übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Es hat noch ein paar, aber ich schicke es mehr, wenn ihr noch braucht. Wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Wir haben schon die Einleitung zur Predigt eigentlich gehört, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Gleichnis, das ich glaube, eines der bekanntesten ist. Ein Gleichnis ist eigentlich eine Geschichte, die Jesus erzählt, wo er eine Botschaft hat und das benennt man als Gleichnis. Ist ein Gleichnis, das viele kennen, ob man regelmässig in die Kirche geht oder nicht. Man sieht es also in Zeitungsartikeln, liest man einmal, der verlorene Sohn ist zurückgekehrt, wenn irgendein Trainer zurückkommt oder ein Fußballspieler oder so. Das ist tief im Bewusstsein drin. Wenn es gehört, die Geschichte vom jüngeren Sohn, der zum Vater geht und sagt, zahl mir das Erb aus. Und damit sagt, wärst du doch schon tot, bist es halt nicht, gib mir es trotzdem. Unglaublich hart. Ich würde gerne über all das predigen, aber ich tue mich beschränken dann auf den Schluss. Wo Gott und ein Vater, der ihn ziehen lässt. Das ist gewaltig, das Vaterbild in diesem Gleichnis. Der Vater hätte in dieser Kultur eigentlich müssen den Sohn mit Schimpf und Schande durchs Dorf jagen, um seine Ehre zu retten, wenn ein Sohn so mit ihm umgeht. Aber er lässt ihn ziehen. Und wir haben gelesen, wie der Sohn auslebt seine Freiheit und er lebt, er kommt in die grösste Abhängigkeit. Er landet am Schluss bei Mosai hüten, als Jude, wo doch mit Soi nichts zu tun haben, die essen gar kein Schweinefleisch oder so. Am Boden ist er, sagt, ich bin fast tot. Und dann erinnert er sich an seinen Vater, an seine Nähe, seinen Schutz, seine Liebe. So viel hat es gebraucht. Und er sagt, ich gehe zurück. Und ich gehe zurück als Knecht. Das heisst, er weiß, er kann nicht mehr Kind sein. Er kann nicht mehr Teil sein von der Familie. Aber er möchte als Tagelöhner jeden Tag auf den Hof arbeiten, um seine Schuld abarbeiten. Und ein Sohn, der erlebt, dass ein Vater ihm entgegenrennt und sagt, willkommen. Und er kann nichts sagen kommen. Er wird sogar im Wort abgeschnitten, sehen wir dort. Und er wird als Kind wieder angenommen. Und da steigen wir ein. Und ich lese uns den Text aus Lukas 15, Vers 25 bis 32. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen. Und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was da los sei. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Prostituierten verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Zum Start vom Kapitel 15 lesen wir die Einleitungsvers für drei Gleichnisse, die Jesus gibt. Und es geht in allen drei Gleichnissen um den ähnlichen Punkt eigentlich. Es regt sich dort Pharisäer auf. Das sind die frommen Juden, die eigentlich sehr nach außen den Glauben super leben. Vorbilder. Sie sehen, dass Jesus mit Prostituierten, mit Zöllnern zu tun hat. Sünder, sagen sie. Er geht mit ihnen ins Haus, er isst mit ihnen, er hat Gemeinschaft mit ihnen. Undenkbar für sie. Und sie haben wie, schauen das aus der Ferne und sagen, wie kann er nur? Das widerspricht jedem Prinzip. Und regt sich auf. Und Jesus antwortet ihnen mit drei Gleichnissen. Und zeigt in diesen drei Gleichnissen, dass du in eine neue Art von Gemeinschaft möglich ist. Das ist eigentlich ein Abbild von der Gemeinde auch. Und auch das Gleichnis tut am Schluss den Aspekt uns wie betonen. Es ist, die Verse, die wir gelesen haben, sind wie der Höhepunkt vom Gleichnis. Jesus möchte ganz klar, ist da wie die Hauptaussage, aus anderen ganz viel zu sagen. Aber da möchte Jesus herkommen, zu dem älteren Bruder. Und es wird ganz deutlich, es ist nicht Geschichte vom verlorenen Sohn. Es ist Geschichte der zwei verlorenen Söhne, werden wir durch die Predigt entdecken. Wir möchten wie in drei Schritte durchgehen. Wir schauen zuerst an, was ist das Problem vom älteren Bruder. Zweitens, wie gibt es Heilung für ältere Brüder oder Schwestern? Und drittens, der wahre ältere Bruder. Und ich freue mich jetzt auch in den Text. Und ich möchte beten. Ich merke, dass ich brauche da gerade noch, dass ich das sage, was soll sein. Herr Jesus, ich danke dir für das gewaltige Gleichnis, das du da erzählt hast. Du siehst die Vielfalt, die in diesem Text jetzt wieder drinsteckt. Ich bitte dich, leite uns im Zuhören auf dein Wort, dass wir das hören können, was du uns möchtest sagen. Dass du es leidest, dass die Schwerpunkte sind, die du möchtest setzen mit dieser Geschichte. Amen. Und wir tauchen die ein, in diesem ersten Punkt schauen wir stark einfach den Text an, was wir da eigentlich lesen. Der ältere Bruder hat noch nichts mitbekommen, was da passiert ist mit dem jüngeren Sohn, der heimgekommen ist. Wir lesen, er kommt vom Arbeiten. Der hat lange geschafft auf dem Feld draussen. Geht das Letzte vermutlich zurück. Eben das Vorbild. Und kommt zurück und hört, da ist Lärm. Da ist das Fest schon. Und er fragt den Knecht, was ist los? Und er erzählt es ihm, die ganze Geschichte. Und seine Reaktion lesen wir. Er wird verrückt. So richtig verrückt. So verrückt, dass er draussen bleibt. Und nicht eingeht. Eine Demütigung für seinen Vater. Er bleibt draussen. Sein Vater aber kommt raus. Wieder muss er raus, zu einem Sohn, wie zum Jüngeren. Er muss zum Älteren raus. Und er bittet ihn und sagt, ganz demütig, sagt, komm doch ihr. Mein Sohn ist zurückgekommen. Oder mein jüngerer Sohn. Und er antwortet ihm und sagt, und man spürt Verletztheit so richtig raus. So viele Jahre habe ich geschafft für dich. Und griechisch heisst es wirklich abkrampft. Also dient wie ein Sklave, sagt er. Und ich habe so für dich gekrampft. Ich habe alle Regeln befolgt. Und du hast mir nichts gegeben. Nicht mal so einen Geissbock für einen fröhlichen Abend. Ich weiß nicht, ob der dann fein ist, aber sie hat kein Schweinefleisch gegessen. Du hast mir nie etwas gegeben. Und jetzt kommt, und er sagt nicht mein Bruder, er sagt, jetzt kommt dein Sohn zurück. Und er hat sein Geld verprasst. Und er betont noch, mit Prostituierten. Der Sohn. Und was machst du? Du schlachtest das gemästete Kalb. Geht es eigentlich noch? Ist eigentlich da, wo der Sohn am Vater sagt. Der Vater wieder reagiert noch ganz ruhig und sagt, mein Sohn. Und das ist interessant, im Griechischen sagt er Technon. Also Technon wäre das griechische Wort. Das könnt ihr schon griechisch. Technon heisst nämlich ganz liebevoll, mein Kind. Also mein Kind. Schau mal, du bist doch immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Komm doch ihr, freu dich mit. Und das Gleichnis hört so auf. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, er ist vermutlich dann noch eingegangen, der ältere Bruder. Aber das Gleichnis hört auf. Es ist eine Geschichte. Es geht nicht weiter, weil die Geschichte ist da fertig. Jesus, halte bewusst die Spannung. Die Geschichte ist fertig. Die Geschichte geht weiter, wie die Pharisäer darauf reagieren. Die Geschichte geht weiter, wie wir darauf reagieren. Was ist das Problem vom älteren Bruder? Wir haben den jüngeren Bruder schon gehört. Wir gehen kurz auf ihn ein. Wenn er dem Vater gesagt hat, mit dieser dreisten Bitte, gib mir das Erbe, ist es sagt dem Vater da damit, schau mal, es ist mir egal, was du empfindest für mich, wer du bist. Es zählt nur, was du mir kannst geben. Es zählt nur, was du mir gibst und nicht, was du bist. Und das war wahrscheinlich schon immer im jüngeren Sohn. Aber früher hatte er das Gefühl, es kommt ja dann gut, mein Vater stirbt einmal, dann gehört mir der Besitz. Jetzt wird er ungeduldig und ohne mit den Wimpern zucken, sagt dem Vater, gib mir jetzt ein Erbe und sei damit öffentlich, wärst du nur tot. Es geht ihm nur darum, was ihm der Vater kann geben kann. Eine Leistung und nicht was der Vater als Vater ist. All dem, was er empfindet für ihn. Und er verlässt seinen Vater. Der ältere Bruder ist aber der Gute. Der ist ein Vorbild, oder? Der ist der, der daheim bleibt und wahrscheinlich noch doppelt so fest anfängt zu arbeiten. Aber er hat genau das gleiche Problem. Das sehen wir da an seiner Reaktion. Eigentlich ist er auch nur beim Vater, wegen dem, was der Vater ihm geben kann. Und nicht wegen dem, was der Vater eigentlich ist. Er hat es genau, wir sehen es an verschiedenen Punkten, wir möchten es so ein bisschen entdecken, dann entdecken wir es sicher auch. Es geht ihm nur um den Besitz und er erarbeitet sich. Und er hat genauso nicht verstanden, was heisst Kind sein vom Vater. Auch er lebt nicht wie ein Kind. Wir sehen es, dass er drum verrückt wird, wo der Jüngersohn zurückkommt. Ja, wieso wird er verrückt? Weil sein Vater zahlt mit seinem Besitz. Der Jüngersohn ist weg. Alles, was jetzt im Hof ist, gehört jetzt schon wie einem Älteren formal. Jedes Korn, Sack Korn, das gemästete Kalb, jedes Detail ist eigentlich jetzt sein Erb. Und wenn der Jüngersohn als Kind wieder aufgenommen wird, hat sich sein Erb gerade mal zünftig halbiert. Weil der darf dann wieder erben. Darum wird er verrückt. Das darf doch nicht sein, jagen fort. Weil eigentlich, es kostet ihn viel, dass der Jüngersohn zurückkommt. Er hat sich auch abgekrampft, haben wir gehört. Er hat auf die Zähne gebissen, dass er dann endlich belohnt wird vom Vater. Und das Wort heisst wirklich als Sklave schaffen. Kommen wir noch darauf zurück. Er hat den Bruder vorgejagt. Der Vater macht das Gegenteil. Und wenn der Sohn jetzt den Vater so kritisiert, sagt er ihm eigentlich, schau, es ist mir egal, was du empfindest. Er weiß, dass es für den Vater vermutlich der bewegendste Tag von seinem ganzen Leben ist. Ein Sohn, der denkt, er ist verloren, ist zurückgekommen. Ein gemästeter Kalb ist etwas vom Wertvollsten, was es hier gegeben hat. Indem der Vater das schlachten lässt, sagt er, es ist der herausragendste Tag, den ich bis jetzt erlebt habe. Ein Fest für alle. Und der Einzige, der nicht kommt, ist sein anderer Sohn. Das ist tief verletzend. Der Sohn zeigt ihm damit, Vater, geht's noch? Mein Besitz da verschleudern. Und er sagt, es ist mir eigentlich egal, dass das so tief bewegend ist für dich. Es zeigt, er hat wie die Verbindung gar nicht. Der Vater kommt wieder raus. Und sagt, du gehörst dazu, er wird ihn erinnern. Du bist doch Teil von dieser Familie. Aber er bleibt draußen. Ist ganz tragisch, wenn wir es jetzt da zusammenfassen. Der ältere Sohn wäre ein Kind und er lebt wie ein Angestellter, der einfach auf seinen Lohn hofft. Er krampft und hofft, dass jetzt der Vater ihn doch belohnt und er wird wie zu wenig belohnt von seinem Gefühl. Er wäre ein Kind, aber lebt als Knecht. Und jetzt haben wir einen anderen Sohn, der sein Kind sein wie aufgegeben hat und sagt, ich möchte Knecht sein. Und er wird als Kind angenommen. Also einer wäre Kind, aber lebt als Knecht. Der andere möchte Knecht sein und wird zum Kind. Total verdrüllt, eigentlich. Beide das gleiche Problem. Aber der Jünger denkt um. Der Jünger kommt an den Moment, wo er plötzlich merkt, wer der Vater ist. Er denkt bei der Säule nicht, ah, oh, das Vermögen, das ich verloren habe. Ah, ich brauche noch mehr, ich gehe noch mal ein bisschen holen. Nein, das, was ihn bewegt, ist, ich habe den Vater verloren. Mein Vater erinnert sich daran, ich bin doch sein Kind. Und es fährt ihm ein. Der ältere Sohn hat das nicht. Ganz klar ist der ältere Sohn der verlorene Sohn als der Jünger, weil er merkt es nicht einmal, wie verloren er ist. Er merkt es nicht mal, wie weit weg er vom Vater eigentlich ist. Dass er ihn eigentlich nur als Chef sieht. Er ist fast noch stolz, dass er so ist, wie er ist. Der Jüngersohn nicht mehr, gar nicht mehr. Jesus meint jetzt mit dem Gleichnis ganz klar die Pharisäer. Er will sie herausfordern damit. Wo Pharisäer, wo jetzt das Absurde passiert, wo ja möchte Gott dienen. Und jetzt erleben sie, wie Gott plötzlich Sünder ruft, wie plötzlich Prostituierte sich angenommen fühlen und Vergebung erfahren. Wie Zöllner umkehren. Und anstatt dabei zu sein und zu sagen, Halleluja, Gott wirkt, sind sie außerhalb und sagen, ach, das darf doch nicht sein. Irgendetwas geht da schief, sagt ihnen Jesus. Schau, Gott wirkt doch, wieso sind ihr nicht Teil davon? Aber er meint nicht nur Pharisäer, er meint auch uns. Ich glaube, mit dem älteren Sohn, wie auch mit dem jüngeren Sohn, ist letztlich wie jeder Mensch auch gemeint. Ich möchte sagen, auf zwei Arten, was uns betreffen kann. Es gibt ältere Brüder, die leben als ältere Brüder, die sich wie der ältere Sohn berufen auf ihre Leistung. Ich beschreibe euch einfach mal charakteristisch so. Ich sage nicht, dass da jeder da wäre, auf keinen Fall. Aber Leute, die sagen, ich lebe moralisch gut. Es gibt, in der Variante gibt's die, in der Schweiz gibt es zum Beispiel diese Variante. So wie ich lebe, ist eigentlich super. Wenn alle so würden leben wie ich, die Welt wäre ein wunderschöner Ort. Das denke ich mal viel schneller, als man so zugibt. Lesen mal so die Kommentare auf so Social Media um 20 Minuten. Es ist voll mit Menschen, die sagen, oh, so würde ich ja nie machen. Und furchtbar war die. Und die machen es falsch. Und selber ist man immer, man lebt eigentlich super. Ich glaube, es ist immer eine Lüge, letztlich. Es kann auch sein, dass man sagt, ich gehe ja pflichtbewusst in die Gemeinde. Pflichtbewusst in die Kirche. Das macht mich eigentlich zu einem guten Christ. Und schau mal die anderen, he? Furchtbar, die Unverbindlichkeit und so. Aber sie haben eigentlich keine Beziehung zu Jesus. Eigentlich ist die gar nicht da. Das spürt man am meisten dann, wenn man so ältere Brüder herausfordert, genau in diesem Thema, dann werden sie nämlich verrückt. Ich habe es erst gerade erlebt in der Diskussion mit einem Pfarrer, es darum gegangen ist, wie feiern wir jetzt ein Abendmahl. Wir müssen zusammen feiern. Und ich habe so gesagt, uns wäre wichtig, dass klar wird, wie man es dann sagt, einfach Minimum, es sind die eingeladen, die Jesus als Herr und Erlöser bekennen. Und er hat gesagt, nein, sag da nichts, sonst werden alle verrückt, wenn dann fühlen sie sich ausgeschlossen. Ich dachte, hä? Komisch, hä? Ich würde sagen, beim Abendmahl ist ja das Minimum, dass ich Jesus als Erlöser kenne. Aber man würde den Leuten betüpfen, weil die hätten das Gefühl, die wollen sie ja nehmen. So ein Beispiel, dann wird man plötzlich verrückt. Ist eigentlich ein trauriger geistlicher Stand, weil man merkt selber wie gar nicht. Das ist eine Variante, aber ich glaube, es gibt auch, man kann auch Christ sein im älteren Brüdermodus, so wie ich da unterscheide. Und ich denke, das trifft die meisten heute mehr. Ich kann wie Christ sein, Jesus glauben, aber ich kann wie in das Muster vom älteren Brüder ein. Und ich glaube, die Versuchung haben wir Menschen alle. Dass es wie so kippt, dass es mir plötzlich nur noch darum geht, was Gott gibt und nicht, was er ist. Ich kann sich beim Beten zum Beispiel zeigen. Da ist man plötzlich mega frustriert, wenn man sagt, jetzt habe ich doch so für das gebetet und jetzt trifft es nicht ein. Ich kann es ja gerade ganz lassen. Kann ich nachvollziehen. Oder man sagt, jetzt haben wir so viel schönes Wetter an dem Pfeil abbettet und jetzt regnet es einfach durch. Das nächste Mal lassen wir es, oder? Bringt ja nichts. Aber was sagt mir Gott damit? Liefere bitte, wenn ich will. Sonst hast du es dann gesehen. Gebet ist doch viel mehr. Gebet ist ja doch die Beziehung. Ich darf mit meinem Vater reden. Ich darf ihm mein Herz ausschütten. Ich darf ihm das Pfeil anlegen. Ich darf um seinen Beistand bitten. Das Gebet an sich ist schon wert. Und er wird gut sagen. Kein Unterschied. Es kann sein, dass man plötzlich nur noch das sieht, wenn er gibt. Und dann ist man schnell frustriert. Es kann sein, dass man denkt jetzt, ich erinnere mich an eine Familie, wo es gerade sehr Konflikt gab, also ein Ehepaar drin. Und dann haben sie gesagt, jetzt gehen wir regelmäßig an den Gottesdienst. Jetzt machen wir Familienandacht. Super, das stütze ich sehr. Ein paar Monate und dann sagen sie mir, es funktioniert nicht. Es wird nicht besser. Jetzt sind wir so treu in den Gottesdienst gekommen. Jetzt haben wir immer die Andachten gemacht. Wir lassen es wieder. Ja, das geht nur noch ein, wo wir liefern. Und weil sie ihre Leistung geben, soll er doch auch sein dazugeben. Wie der ältere Sohn sagt, ich krampfe mich ab, jetzt segne mich. Aber so funktioniert der Glaube nicht. Es geht um Beziehung zum Vater. Dann sind wir wie im angestellten Modus, wo wir mit Gott umgehen und nicht als Kind. Und so verpassen wir den Vater. Wie können wir da rauskommen? Wie kann ich das Muster erkennen, das der ältere Bruder hat? Ich möchte euch zwei Sachen sagen, die mir helfen, auch bei mir selber. Das erste ist, der ältere Sohn erlebt es genauso. So eine innere Wut vielleicht. Oder eine innere Unzufriedenheit mit dem Glauben auch. Es ist Krampf, es wird mühsam. Man wird vielleicht, je nach Typ, auf sich selber verrückt. Und sagt, jetzt schaff's doch mal. Leute, die kämpfen mit Sachen und sie dringen wie nicht durch und sagen, es ist furchtbar, ich bin doch gar nicht gläubig. Eine riesige Spannung. Andere werden auf Gott verrückt. Sagen, jetzt habe ich doch alles gemacht. Wieso werde ich jetzt noch krank? Andere werden auf andere Leute verrückt. Denken, die glauben zu wenig mit mir. Oder so wie es die unterstützen mich nicht so, wie es müssten. Aber so eine innere Unzufriedenheit und inneres Gefühl. Und das Zweite, ein inneres Gefühl von der Überlegenheit. Wir werden nie sagen, dass ich überlegen bin. Also meistens, ich glaube, da der F.G. Bülach auch nicht. Da redet man sehr lieb miteinander meistens in Gemeinden. Man zeigt das nicht so. Aber so ein inneres Gefühl, wenn der andere auch ein bisschen so wie ich da unterwegs wäre, es wäre einfach viel besser in dieser Gemeinde. So ein bisschen, wenn der ein bisschen mehr, und das stimmt ja vielleicht, gell? Also ich wünsche mir auch, dass die Leute verbindlicher dabei sind und bei uns am Gemeindeabend und im Gebet da sind. Aber wenn wir wie uns fast so ein bisschen auf der höheren Stufe sind und uns aufregen, wer sonst noch alles und wie es die machen, die Pharisäer über die Prostituierten, die erst gerade umgekehrt sind. Das ist ein Zeichen, dass wir vielleicht als ältere Brüder sie eingeheilt sind. Dass wir uns nicht mehr an dem mitfreuen können, was Gott einfach schenkt. Und sagen, es ist ja Gnade, dass ich das begriffen habe. Es ist ja da, wo Gott in mir bewirkt hat, dass ich möchte jeden Gottesdienst kommen. Ich komme ja nicht einfach, weil es Pflicht ist und ich muss halt einfach und es ist halt ein Krampf da. Aber ich mache das. Der Gefühl oder der Unterschied. Was kann ältere Brüder heilen? Das Gleichnis zeigt uns klar, nur der Vater. Nur der Vater kann Heilung bringen. Und er kommt uns ja entgegen. Immer und immer wieder. Er redet uns sein Wort. In jedem Gottesdienst kann passieren, dass man wie wieder heilt und merkt, ah, er ist ja mein Vater. Ich bin nicht angestellt. Ich bin Kind. Der Martin Lloyd-Jones, bekannter Pastor aus England, in England gelebt hat, hat so eine Frage gehabt, die er immer jedem gestellt hat, seelsorgerlich. Immer, bevor er ein Gespräch hatte, gefragt, bist du Christ? Bist du wirklich ein Kind von Gott? Und wenn die Leute gesagt haben, ja, ich probiere es, hat er gewusst, sie haben es nicht verstanden. Wieso? Ich kann nicht probieren, ein Kind von Gott zu sein. Ich kann nicht sagen, ja, ich gebe mir Mühe und vermutlich bin ich Kind. In einer Familie ist es uns klar, wenn jemand mein Sohn, der Aaron, fragt, du, bist du der Sohn von David? Und er sagt, ich probiere es. Boah, da habe ich falsch erzogen, oder? Ja, ich hoffe, ich habe das Limit erreicht. Es ist genau gleich bei Gott. Ich bin durch den Glauben an Jesus, bin ich ein Kind oder ich bin es nicht. Ich kann es nicht wie verdienen. Dass ich das begreifen beim Vater, ich bin Kind durch den Glauben. Das andere ist wie angestellt sein. Ich muss Performance bringen, dass es beim Mitarbeitergespräch dann heisst, doch ist gut. So ist es nicht bei Gott. So ist wieder Glaube zum Kampf. Er lädt uns ein, auf Frust abzulegen. Frust über andere vielleicht. Frust über Projekte, die nicht so gelaufen sind, wie man es gerne hatte. Frust über Leute, die nicht so eingeladen haben für einen evangelistischen Gottesdienst wie ich. Es tut auch weh, wenn man das sieht. Aber der Vater lässt uns ein, all das wieder bei ihm abzulegen. Und wieder zu verstehen, es ist ja Gnade. Alles, was in meinem Leben wirkt. Dass ich mitbeten mit anderen, dass sie das auch dürfen entdecken. Oder verbindlicher dabei sind. Dass das in ihrem Leben entstehen darf. Das ist eine ganz andere Haltung. Dann bin ich wie Teil davon. Und er lässt uns auch ein, Selbstverurteilung abzulegen. Wenn ich wie mich geißle und sage, das darf doch nicht sein, das kannst nicht sein, als Kind von Gott, dass du das noch machst oder die Abhängigkeit wie immer noch nicht durchbrochen hast. Gerade so Leute haben manchmal, wir kommen immer mehr in Leistungsmodus und verlieren den Vater. Dabei braucht der Vater ja zutiefst, um Änderung im Leben erfahren, Vergebung erfahren. Dass man wie zurückkommt dazu und sagt, Jesus, du bist meine einzige Hoffnung. Ich halte mich an dir und an deinem Kreuz und an nichts sonst. Und nimm meine Leistung zählt. Was kann ich dir bringen? Du zählst. Und dann ändern. Dann sind wir wie wieder im, dann sind wir wie im Vater, sind wir in dieser gesunden Haltung. Das verändert ganz viel. Zum Beispiel prägt es, einfach ein Punkt, prägt es unsere Gemeinschaft. Das Miteinander. Wir gehen barmherziger miteinander um. Wenn wir wissen, ich könnte auch an der Stelle vom anderen sein. Dass ich es nicht bin, das ist Gnade von Gott, das ist ein Geschenk. Das ist sein Wirken in meinem Leben. Ich kann mit jemandem reden, der vielleicht mega ringt in seinem Glauben. Und ich muss nicht von oben runterkommen, sondern ich kann sagen, du, ich kenne mein Herz auch. Also es könnte auch so sein bei mir. Oder es ist sogar so mal gewesen. Aber ich möchte mit dir da durchgehen. Ich kann mit jemandem leben, der vielleicht Eheprobleme hat, so richtig. Dann muss ich nicht denken, ja, hätte die doch das und das mehr gemacht, sondern ich kann ihm zeigen, schau, wenn es nach meinem Herz gehen würde, und da sage ich ganz direkt, das ist jetzt nicht rhetorisch, wenn es nur nach meinem Herz gehen würde, meine Ehe könnte ganz anders aussehen. Aber es ist Gottes Hilfe und sein Eingreifen. Das alles, was er geschenkt hat, unserer Ehe, wo ein riesiges Geschenk ist. Und weißt du was? Ich bin es nicht. Ich kann es nicht besser wie du. Aber es gibt einen, der es gut meint mit dir. Wir sind auf gleicher Ebene. Man ist barmherzig. Man ist zweitens, man kann vergeben. Vergehen kann man dann, wenn man merkt, ich bin dem anderen nicht überlegen. Wenn man ein bisschen überlegen ist, muss man erziehen. Oder pädagogisch. Ein bisschen sagen, ja, er sollte ja schon ein bisschen, jetzt tue ich nicht schnell vergehen, dass er auch ein bisschen spürt. Lass ich es ihm ein bisschen spüren und so. Man kann sich auch die Ehe erziehen gegenseitig. Die Leute sagen, nein, weißt du, ich muss ihn ein bisschen schmoren lassen, dass er merkt, es ist wirklich schlimm. Aber das lässt uns ein. Wir können frei vergehen. Immer wieder. Auch in der Gemeinde. Sogar das, was gar niemand gemerkt hat. Vieles werden wir verletzt und es hat es niemand realisiert. Das kann man vergehen. Das ist so ein Geschenk, wenn man das leben kann. Jetzt haben wir den älteren Brüdermodus angeschaut, was heilig daraus kann gehen. Das Druck kommt zum Vater. Jetzt können wir aber die ganze Geschichte zeigen zum Schluss. Es ist ziemlich simpel. Oder so, der jüngere Bruder kommt einfach zurück und irgendwie, es hat ihn niemand richtig gesucht. Und irgendwie, es ist so einfach. Man kann sagen, wo ist denn da, wo sind die Kosten für den jüngeren Bruder? Und ich glaube, beides ist da drin. Erstens, wer sucht? Freudegleichnis sucht ein Hirz, ein Schaf oder eine Frau, eine Münze. Jedem Hörer hier wäre klar gewesen, wer das müsste suchen in diesem Gleichnis. Ganz klar. Der ältere Bruder. Der ältere Bruder hat die Aufgabe, Familie zusammenzuheben. Der ältere Bruder in dieser Zeit hat die Aufgabe, zu schauen, dass die Familie eher gewahrt wird. Und sein Job wäre gewesen, dem jüngeren Bruder nahe. Und in das ferne Land gehen und sagen, du, komm doch zurück. Hey, unseren Vater. Wird wieder Teil der Familie. Und ihn zurückholen wie er und wieder mit Freude in die Familie einfügen. Aber er will nicht. Er freut sich fast, hat man das Gefühl, dass er jetzt weg ist und er soll wegbleiben. Also es ist wie niemand da, der sucht. Es braucht jemanden, der zahlt. Wir haben schon gehört, es kostet schon etwas, nämlich auch den älteren Bruder. Also wir haben einen Bruder, der suchen soll und er will nicht. Und einer, der muss zahlen und unfreiwillig und er hasst es. So ist der ältere Bruder da in dem Gleichnis. Die dürfen uns drin, denke ich, dass uns so ältere Brüder, jüngere Brüder, Geschichten bewegen als Menschen. Es gibt viele so Varianten. Ich glaube, da ist etwas drin angelegt, wo Gott so gedacht hat. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, von so einer Brüdergeschichte, aus dem Vietnamkrieg. Daniel Dawson ist im Vietnamkrieg auf einem Erkundungsflug abgestürzt. Verschollen im Dschungel. Wir haben nichts mehr erfahren, nichts mehr gewusst, keine Nachricht. Er hatte einen Bruder, den Donald Dawson, sein älterer Bruder, die Heide USA. Und der hat gelitten unter dem. Und hat irgendwann gesagt, ich gehe ihn suchen. Er hat das bisschen Vermögen, das er hatte, gebraucht für die Reise. Er hat seine Frau verloren, hat vier Kinder zurückgelassen und ist auf Vietnam, zwischen den Fronten. Und hat monatelang seinen Bruder gesucht. Und das hat so alle beeindruckt, an der Vietcong, oder? Er hat immer ein bisschen gewechselt, dass man ihn schon kennt hat als The Brother. Das war jedem klar gewesen, wer es ist. Es ist der durchgeknallte Mann, der seinen jüngeren Bruder sucht, weil er sagt, ich lahne ihn nicht zurück. Stell dir vor, es gäbe so einen älteren Bruder für dich, der anders ist wie dein Gleichnis. Ein älterer Bruder, der dir nahe geht. Wo nicht zulässt, dass du abdriftest. Ein älterer Bruder, der das Opfer bringt, der zahlt für dich, der dich heimbringt. Wir kennen den älteren Bruder. Er ist uns begegnet schon die ganze Predigt. Er erzählt das Gleichnis. Das ist ganz spannend. Jesus ist der wahre ältere Bruder. Ja, wie da? Er verlässt nicht einfach seine Heimat. Er bleibt dann nicht einfach im Himmel, wie jetzt der ältere Bruder, die Hei. Er verlässt den Himmel selber und wird Mensch und kommt zu uns, bis zu uns in die Welt und lebt unter uns. Er kommt uns komplett entgegen. So ein älterer Bruder ist er. Er geht nicht einfach in ein Kriegsgebiet, sondern in die definitiv klare, totale Ablehnung ein. Er hat gewusst, wie er empfangen wird auf dieser Welt. Und er nimmt es auf sich. Ohne Diskussion. Er zahlt nicht mit Geld oder mit einem Maschkalb, was ihm kostet, sondern mit seinem Leben. Mit seiner ganzen Herrlichkeit, die er beim Vater hatte. Er gibt sie hin. Er verlässt alles, wenn er am Kreuz stirbt, für unsere Schuld. Und er alles gibt, dass wir heimkommen können. So ein älterer Bruder erzählt uns das Gleichnis. Und er stirbt am Kreuz als Verachtete, Verfluchte, als Fremde, mit ausgestreckten Armen, mit einem Ziel, dass die Arme mich heimbringen können. Das ist eine gewaltige Verheißung, die Jesus wie gibt in diesem Gleichnis. Er löst die Spannung wie auf. Er ist es. Er sucht mich. Er möchte mich retten. Und geht an den tiefsten Punkt, der möglich war. Und ist verstanden und lebt und lädt mich ein. Und ruft mich, sagt, komm zu mir. Vielleicht das allererste Mal, wo wir klar sagen, Jesus, du sollst mein Retter sein. Ich bringe dir meine Schuld, meine Not. Bitte vergib mir. Vielleicht auch ganz neu. Wir sagen, ich möchte zurückkommen zum Vater. Und dann wird er uns, wenn wir so zu ihm kommen, wird er uns zurückbringen. Wir werden zu Kind von Gott, sagt die Bibel. Wir werden Teil von Familie. Wenn wir diesen Schritt zu ihm machen, dann bringt er dich heim. Zurück in die Familie. Zurück zum Vater. Für immer. Haben wir gesehen, am Schluss von dem Gleichnis, das Problem vom älteren Bruder, er baut eigentlich auf seine Leistung. Er lebt wie ein Angestellter, obwohl er ein Kind wäre. Denkt, ich bemühe mich doch, bitte segne mich. Wenn es nicht funktioniert, wieder verrückt. Wir haben gesehen, dass das dann schnell in Frust führt, in Unzufriedenheit über sich oder Gott oder andere, dass es nur noch Pflicht ist und viel Krampf dahinter, dass man auch so ein bisschen über andere anfängt, so ein bisschen negativ zu denken und dann das so ein bisschen durchblicken lässt, dass die Familie so und so auch schon und so wieder mal und so. Die Heilung ist allein der Vater, der Schritt zu ihm. Und das Wunderbare ist, er ist entgegengekommen. Der wahre ältere Bruder ist Jesus, der das Gleichnis erzählt. Er ist eigentlich die Antwort von dieser ganzen Spannung da drin. Und er lädt uns ein, dass wir auch als Familie von der Gnade können leben, als Gemeinde. Wo wir barmherzig miteinander umgehen. Wo wir einander immer wieder zum Kreuz zeigen. Sagen, schau, ich habe es auch nicht im Griff, aber er hat es im Griff. Dass er das Zentrum kann sein vom Leben in der Gemeinde. Und das hat eine Auswirkung. Da kann er wirken und reden und Menschen verändern. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für die Geschichte und es ist so bewegend für mich, wenn du dir erzählst und du weißt es schon, was vor dir liegt. Du weißt, wieso du in dieser Welt bist. Und du siehst die Menschen um dich herum, die dich so viel eigentlich schon ablehnen, obwohl du alles für sie tust. Ich danke dir, bist du den Weg gegangen. Bist du ein anderer älterer Bruder? Vielleicht auch, weil es mir persönlich erlebt haben. Hast du den Weg gegangen, wo wir nie mehr ahnen können? Bist du bis zu uns gekommen, bis zu mir gekommen? Hast du gezahlt mit allem, was du gehabt hast, mit dir selber? Allein, dass du kannst mit uns eine Beziehung haben. Ich danke dir für den unglaublichen Einsatz für dich und für die Liebe, die da sichtbar wird zu uns. Und ich bitte dich einfach, hilf uns, dass wir entdecken können, dass wir eine Beziehung zu dir leben können. Dass wir nicht als Angestellte leben, die dann so frustriert sind schnell. Sondern dass wir als Kind leben, die unverdient angenommen sind. Und dürfen lernen, mit dir als Kind leben und herausfinden, was das dann bedeutet. Bitte ich, dass an Däffigenbühl auch so ein Ort sein darf, wo eine Familie von der Gnade ist. Eine Familie, die einfach auf dich zeigt. Amen.